Prost, Gregor.
Ja, auf einen schönen Podcast, Horst.
Und jetzt begrüßen Sie allerherzlichst beim Biertaucher-Podcast Nummer 90.
Am 4. Februar 2013, der Gregor und...
der Horst. Ja. Mit freundlicher Unterstützung von Vukonic.com.
Der Internetagentur aus Graz.
Ja. Wir richten schöne Grüße aus vom Johnny, der heute leider nicht kommen kann, und vom Florian auch, der heute auch nicht kommen kann.
Ja, und da stehen aber von den beiden sehr spannende Themen bevor.
Tja, dann werden wir die aufsparen auf nächstes Mal, außer wir finden sie würdig genug.
Ja, hat der Florian eh auch vorgeschlagen, wäre nicht genau. Schlecht. Hat jemand was erlebt? Ich nehme jetzt eine Frage.
Wahnsinn, das ist so arg. Das ist so, als wenn ich du bin. Also
ja,
so.
Ja. Aber seitdem es die Hausmeister, die mir nicht mehr gibt, dann habe ich immer so den Impuls, da noch was reinzusagen.
Passt. Ja, also ich habe die Andrea Meyer interviewt.
Okay.
Die ist nämlich die von LuxJaja, also die Linux-Distribution für Kinder, hat die gemacht. Mhm. Und im Anschluss an diese Sendung hören Sie ein Originalinterview mit der Andrea Meyer.
Schön.
Zum Thema Linux-Distribution für Kinder.
Ja, was? Ich habe von Jux noch nie was gehört.
Jux.
Genau. Also
wie einen Jux will er sich machen.
Mit zwei XXX,
genau.
Ja. Und nur kurzes Teaser, wozu zeichnet sich so eine Kinderdistribution aus? Ist es dafür Software drauf?
Irgendwie? Also sie hat verschiedene Distros gemacht. Es war ursprünglich gedacht als Distro für Jugendliche, aber ist dann, auch weil sie selber Kinder gehabt hat, in Wirklichkeit eine Distro für Kinder geworden, verschiedene Altersstufen, und wird zum Teil in Kindergärten eingesetzt.
Interessant.
Und da sind einfach von ihr ausgewählte Software vorinstalliert, die du eben speziell für sehr junge Kinder einsetzen kannst.
Hübsch.
Darüber erzählt sie.
Ja, hübsch und wichtig, weil wir wissen ja, vergangene Geschichte, die Wiener Kindergärten oder generell die Kindergärten waren ja ein Grund, um wieder Microsoft-Produkte zu kaufen.
Weil Wien hat sich nicht mit Ruhm bekleckert.
Ja, man kann es nicht oft genug wiederholen.
Ja,
so war das.
Also für alle Nicht-Wiener Hörer, wir schämen uns ausreichend unserer Heimatstadt.
Ja, also in der Beziehung auf jeden Fall. Also das war ein Fehl, also dass man für ein webbasierte Software dann auch wirklich einen Internet-Explorer braucht und die dann in Kindergärten einsetzen möchte.
Jetzt muss ich aus Frust ein Bier trinken.
Ja, hau rein.
Ja, und sonst habe ich irgendwas erlebt? Ich habe versucht, die Demonstration gegen den Akademikerball zu fotografieren.
WKR?
Ja, nicht WKR, das ist jetzt Akademikerball.
Ah ja, genau, heißt ja nicht mehr WKR,
ja. Genau. Und allerdings war ich zu früh dort, nämlich 2 Stunden nach Beginn der Demo. Also so, die Demo war angesagt auf 17 Uhr vom Heldenplatz. Und ich war um 18 Uhr irgendwas dort, und dann war so wenig los, dass man gedacht habe, okay, ja, habe ein paar Fotos gemacht, waren vielleicht 15 Leute sind da rumgestanden und viel Polizei, und ich dachte, ja, okay, dann gehe ich halt wieder. Mhm. Wie ich dann nach Hause gegangen bin, habe ich dann mehrmals so ganze Züge von Demonstranten gesehen, die mir entgegengekommen sind, singend und fahnenschwenkend. Aber es war sehr dunkel und meine Autos sind größtenteils nichts geworden. Und dann habe ich auch nicht so viel erlebt, dass ich irgendwie drüber blocken könnte. Aber heute habe ich Mittagsjournal gehört, und da hat der Andreas Mölzer, ein bekannter superrechter Politiker von Österreich, hat gesagt, er verklagt jetzt den Polizeichef, der dort diese Absperrungen organisiert hat, um den Ball zu schützen, um Demonstranten und Ballbesucher auseinanderzuhalten.
Welche Begründung?
Er wurde mit Farbbeuteln beworfen.
Oje, oje.
Du nimmst mir das Wort aus dem Munde, Gregor.
Also Farbbeuteln.
Und ich glaube, der Polizeichef hat dann die Frechheit gehabt, sich irgendwie dahingegen zu äußern, dass er das Vorgehen vom Herrn Mölzer, durch die Demonstranten zu dem Ball zu gehen, damit verglichen hat. Das wäre circa so, wie wenn jetzt ein Austria-Fan unbedingt im Rapid-Sektor sitzen will und dann die Polizei klagt, ja, weil er irgendwie angepöbelt wurde.
Es gibt natürlich insofern ein schiefes Licht, dass er da extra reingegangen ist.
Ja, er hat sich im Mittagsjournal gerechtfertigt, er hat kein Taxi gekriegt.
Also ich glaube, es hat schon einiges los. Ich habe zumindest auf Twitter einiges mitbekommen. Da wurde sehr bebildert, ihr von bekannten Twitter-Diener aus Wien, Maria, und so im Umfeld dieser medienaffinen Twitterer. Und das war dann schon, da hat man aber schon einiges gesehen.
So laut Medienangaben über 3000 Demonstranten, das ist für Wien jetzt schon
ausreichend.
Also kann man mal demonstrieren lassen und sich zurückziehen vom Fernseher und sagen, ja. Tut's noch was, ihr Jungen.
Ja.
Also es wurde demonstriert, dass es in Österreich genug Leute gibt, speziell in Wien, die das nicht okay finden, dass die rechte Szene sich in der Hofburg in einem Ball groß selbst feiern darf.
Ja, das und ist jedes Jahr auch wirklich ein Thema. Gut, das ist es ja auch.
Das lässt hoffen für Österreich. Ne?
Ja, das war dein Erlebnis. Deine Erlebnisse eigentlich.
Ja, also viel mehr war es dann, glaube ich, nicht. Außer, mhm. Ich erinnere mich jetzt an etwas. Hast du etwas erlebt, Gregor?
Gut, dass du fragst. Habe ich was erlebt? Ja, ich habe was erlebt. Habe ich es auch aufgeschrieben, ist gerade die Frage. Aber es ist eigentlich nicht wichtig, weil ich kann das ja eigentlich auch frei weg erzählen.
Ist ja nicht so, dass wir uns sklavisch an die Meldungen, also an die Themenvorschläge halten, die wir sammeln.
Das stimmt, lang. Das wäre auch der Wahnsinn, weil wir haben diesmal wieder 36 oder so Themenvorschläge. Das ist eine schiere Unzahl.
Aber übrigens, eins muss ich noch schnell einflechten. Wir haben ein Feedback von unserem Sponsor bekommen, von Jörg.
Nämlich zu einer doch vorletzten Sendung. Da kommen ja die Hausmeister-Themen doch wieder rein.
Tod.
Ja, habe ich mir durchgelesen. Der Jörg hat uns geschrieben. Ja, wir haben ja in einer der letzten Folgen, schön, dass er sich den Ausdruck gemerkt hat, Hamster-Apps besprochen. Das sind diese Apps, die
dir helfen, deine Web-Sachen, was du im Web siehst, dann zu speichern.
Genau.
Was man früher Bookmark genannt hat, muss jetzt eine App sein.
Und ist jetzt eigentlich viel intelligenter und mächtiger. Also diese Booklets machen ja viel mehr. Und diese Apps zeichnen sich meistens dadurch aus, dass du sie am Phone, am Tablet und auch im Webbrowser zur Verfügung hast.
Und
dass
sie sich in einer privaten Firma.
Und dass sich die untereinander synchronisieren, was natürlich sehr praktisch ist. Und ich habe damals, ich habe gesprochen über Evernote und Pocket, das hat ja auch der Johnny dann auch eine Zeit lang verwendet zumindest. Und was verwende ich noch? Evernote, Pocket, was war da noch? Ja, Feedly. Also Feedly kommt ungefähr der App, die der Jörg empfohlen hat, am nächsten. Er spricht nämlich über Site. Ja. Site gibt es für iPhone und für Android.
Du musst lauter reden, glaube ich.
Ja? Ja. Naja, es ist eh so nah das Mikro. Vertraue dem Soundingenieur. Diese App, die Site-App, ich hätte sie gerne ausprobiert. Problem war, bitte nicht mein Mikro anfassen während dem Podcasten. Ja? Oh Gott.
Ich habe gelernt in Höhe 3, dass das Mikro 1 Zentimeter vom Mund weg sein muss.
Das ist deren Mikro mit ihrer Ausrüstung, das Zoom H2, hinreichend du vertraut.
Also ich glaube, deins kriegt jetzt den mitlaufenden Fernseher.
Ja, dann mach mal. So, Site heißt die Applikation. Mhm. Und hat er auch den Ansatz, dass es verschiedene RSS... Ach. Na gut, der Horst ist gerade am Fernseher runterdrehen. Währenddessen kann ich ja mal kurz weitererzählen über Site. Ja, Site ist ein RSS-Reader. Kann man das so sagen? Das ist in einer Klasse dieser Applikationen, die versuchen, verschiedene Informationsquellen anzudocken und als Art Zeitschrift zusammenzustellen und es auf angenehme Weise einem zu präsentieren. Und Zeit hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass es mit dem User mitlernt, was für Themen ihn interessieren könnten. Und das ist ein interessanter Ansatz. Ist ein interessanter Ansatz insofern, weil es ein bisschen versucht, schlauer zu sein als die anderen RSS-Reader, die dir das auch als Magazin zusammenstellen. Also der versucht auch eine Themenwahl zu treffen für dich. Vorteil, du kommst vielleicht schneller an Themen, die dich interessieren, dran. Nachteil, vielleicht lernst du gut und du kommst an die Nachrichten, die dich auch noch interessieren kann, nicht mehr ran.
Es filtert dich selber weg.
Also wird auch vom Jörg schon angemerkt, dass das ein Problem sein könnte. Ich hätte es gerne ausprobiert, habe ja heute erst das Posting gelesen, zu meiner Schande. Habe es versucht, am Tablet zu installieren und habe mich dann geärgert, dass es am Tablet gesagt hat, nicht mit ihrem Gerät kompatibel, keine Ahnung. Mhm. Also bei mir ist das Problem, ich werde es dann auch am Handy jetzt ausprobieren. Vielleicht hören wir dann das nächste Mal ein bisschen was über Site. Aber am Handy lese ich einfach nicht so oft. Da lese ich die Pocket, die Offline-Geschichten schon, aber Lesedevices jetzt mal das Tablet und das Site oder Site da nicht funktioniert, ist halt einmal ein vorerst Fehl, mal schauen, woran es hakt. Und ich schaue mir das gerne an, weil ich bin mit dem Feedly zwar vorerst glücklich, aber so manchmal ärgert er mich durch Instabilität und Performance-Einbrüche. Man kann ja immer schrauben.
Stört er dein App-Gefühl?
Ja, schön war das. Aber danke, Jörg, auf jeden Fall für das Feedback. Das freut immer. Mhm. Ja.
Jo, ich habe dich vorher unterbrochen, du wolltest ein eigenes Erlebnis erzählen.
Ein eigenes Erlebnis, geh mal gleich rein, das ist volle Techie-Sache, ja. Also es wurde an unsere WG herangetreten mit einem technischen Problem.
An deine Wohngemeinschaft?
Ja, ja, also halt okay. Alle an meinem Freundesumkreis generell, also das gab ein Problem zu lösen. Ein Freund von uns hat für potenzielle Kunden oder Bekannten wollte ein Security-Kamerasystem zusammenbauen. Das Problem dabei oder die Vorgabe war, die Kamera war schon gekauft. Das heißt, dieses technische Teil war nicht verhandelbar, damit musste man arbeiten. Das heißt, es ist eine Security-Kamera von der Firma Insta und ist technologisch recht cool insofern, weil ist halt frei drehbar, hat so ein Gelenk und kann auch Nachtsichtaufnahmen aufnehmen, hat so Infrared-LEDs rundherum. Also ja. Prinzipiell sehr geeignet. Was nicht geeignet ist, nicht jede Hardware kann so freundlich sein wie der Raspberry Pi und diese Hardware ist durch die Firmware sehr zu. Also man merkt gleich beim Auspacken und beim Lesen der Anleitung dieser Kamera, sie wollen dich in ein eigenes Geschäftsmodell reinbringen, nämlich insofern, dass diese Kamera nicht auf die Festplatte runterspeichert oder auf eine angeschlossene Festplatte oder einem Rechner, sondern fast ausschließlich mit einer Einschränkung direkt in die Wolke speichern möchte und du zahlst, weiß ich nicht, 9 Euro pro Monat und es ist dann in der Cloud, in der modernen, hübschen Cloud. Ja, Horror. Also es gibt schon, also man muss fairerweise sagen, es gibt eine Funktion, dass du einen FTP-Server, einen eigenen, angeben kannst. Da ist es allerdings nicht möglich, das gesamte Video abzuspeichern und nur Screenshots. Das heißt, das will man eigentlich als Produkt. Kannst du
ein Time-Refer-Video machen draus.
Genau. Ja, jetzt ist halt, ja, richtig. Jetzt war die Vorgabe, wie könnte man den Raspberry Pi dazu gebrauchen, mit dieser Kamera trotzdem was Gescheites zu machen, das stromsparend ist, was die Leute sich direkt hinstellen können. Mhm. Ich meine, dieser Freund, der das baut, ist hinreichend motiviert. Der war sogar im Happy Lab und hat sich dort den Lasercutter angeschaut. Mhm. Also möchte sich eigene Gehäuse dafür schneiden und so. Und wir haben uns jetzt einmal 2 Abende hingesetzt und haben geschaut, was man da machen kann. Mhm. Und was kann man da machen? Man kann einmal das Bild abgreifen. Das ist uns gelungen nach mehreren Hin und Her.
Ja, das ist dann ein Standbild oder ein Stream von Bildern.
Also zuerst haben wir nur die Standbilder geschafft abzugreifen, haben es aber dann geschafft, mit dem guten alten M-Player direkt auf eine URL zuzugreifen, also direkt auf die IP-Adresse und auf ein CGI-Skript, das dort läuft, und dort direkt ein File runterzubekommen. Das war schon mal für uns.
Es ist dann praktisch ein Film.
Es ist dann ein Film, den du abspielen kannst. Das war schon einmal so das erste Mal, hurra, wir kriegen was runter von der Kamera. Nachteil, es speichert nicht in H.264, sondern in ASF. Das ist nur das Containerformat. Was drinnen steckt, weiß ich nicht. Aber es zeichnet sich dadurch aus, es ist die Auflösung 640x480. 10 Sekunden brauchen ungefähr 30 MB an Speicherplatz.
Also es verbraucht viel Platz.
Viel zu viel. Also du müsstest dann eine Riesenplatte anstecken und es ist nicht wirklich
praktikabel. Du sollst ja in der Cloud speichern bei deinem Service. Ne? Das sollst du ja da nicht so herumhacken.
Richtig. Also es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Also wir hätten ja schon gewonnen, wenn das Ding in H.264 gespeichert hätte. Weil wir wissen, kann der Raspberry Pi das mit der GPU, mit der Grafikeinheit direkt so abspielen. Und man hat da wunderbar, man kann sich's anschauen. Es wäre schnell, es wäre Prozessor, alles was man haben möchte. Bietet Insta nur für teurere Kameras an, die können wiederum keine Nachtsicht, also kein gangbarer Weg. Jetzt ist unser nächster Schritt und da stehen wir eigentlich zurzeit. Also die Story ist auch schon wieder bald vorbei. Wie kriegt man das von dem ASF in H.264? Und da wird es dann jetzt spannend, weil du kannst es zwar umrechnen mit den VLC oder mit anderen Programmen, transkodieren, allerdings rennt da dann der CPU-Verbrauch weg und mit die Bilder dann zeitgleich anschauen in diesem Ding, das wird dann halt knapp. Also wäre der Traum, wie kann man ASF, wie gesagt, wir sind an diese Hardware gebunden, deswegen müssen wir diesen Eiertanz aufführen, in H.264 überführen. Und da wird das jetzt praktisch, dass ja vor Weihnachten irgendwann bekannt geworden ist, dass der Raspberry Pi ja diese Grafikeinheit auch encodieren kann, H.264, und nicht nur dekodieren. Wäre ideal, könnte man in die Luft springen. Diverse Projekte wie XBMC oder OpenELEC rühmen sich sogar, dass sie das schon noch rekorden können, habe ich aber nicht genau recherchiert, vielleicht können sie es auch nicht. Wir Das Problem ist, das ist ein Problem, das man aussitzen muss, sofern man nicht sich selber mit dieser Technik auseinandersetzen muss. Also es gibt ja diesen H264-Player, der sehr performant funktioniert, der nennt sich OMX-Player. Und OMX-Player, das habe ich jetzt auch erst gelernt, der kommt von, das OM kommt von OpenMax. Und OpenMax ist genau dieser Layer, der diese Grafik-Chipsätze, Befehle umsetzen kann. Und es muss, damit du es wirklich encodieren kannst, ein eigener Code geschrieben werden, der diesen OpenMax-Layer anspricht und womit du H264 richtig encodieren kannst, wo wir aus dem Schneider werden. Dafür gibt es auch schon ein Skript auf GitHub. Das kann man sich runterladen und in den Kommentar steht, ja, the code is probably buggier than a swamp in summer. Also das ist...
Verzicht, ihr arbeitet dran und es wäre schöner gewesen, die Kamera würde gleich in einem gescheiten Format
das hätte ihr uns, Bild ausspucken. Es hätte uns schmerz. Ich meine, es hat schon Spaß gemacht, es macht immer Spaß, gegen Hardware zu arbeiten, aber es muss ja nicht sein. Prinzipiell arbeiten wir daran... Vielleicht weiß ja einer der Hörer irgendwie das Enkodierungsproblem. Vielleicht kann der Florian, hat er auch direkt schon Rückmeldung gegeben in den Kommentaren. Vielleicht weiß er prinzipiell auch der Rat. Er ist ja ein Wissender, sage ich mal. Und ja, schauen wir mal.
Mir fällt zu dem Thema nur eine Telepolis-Meldung ein. Da steht nämlich, dass in Berlin derzeit nicht Mode ist, Autos anzünden, sondern Überwachungskameras anzuzünden.
Ja, Wahnsinn. Das ist auch eine starke. Wer ruft denn dazu auf? Hast du da,
weißt irgendwelche du da? Links-linkes Xindel oder keine Ahnung. Das ist die Entsprechung in Berlin halt.
Das sagst du. So.
Aber es dürfte irgendwie mit dem Polizeikongress, da ist irgendein Polizeikongress dort, mit dem dürfte es zusammenhängen und sie haben so eine Art Wettbewerb draus gemacht. Ich zitiere jetzt frei aus dem Telepolis-Artikel, wo sie sagen, ja, also vereinigt euch, macht Kameras kaputt, macht davon Fotos, was ich irgendwie nicht gut widersinnig finde, vor allem wenn du die dann postest. Und irgendwie die Gruppe, die am meisten Kameras zerstört, bis dieser Kongress anfängt, hat dann gewonnen und kriegt irgendeinen
Ehrenplatz. Was für eine Aktion. Ja, ich bin ja nie für Vandalismus.
Nein.
Ich bin nicht für Vandalismus. Wirklich nicht. So.
Also Kinder, wenn ihr das hört und jetzt unsere Ironie nicht kapiert habt, wenn euch sowas stört, dass ihr bespitzelt werdet, dann müsst ihr politisch dagegen vorgehen.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal schon ein konstruktiverer Ansatz.
Das ist der Weg, der was bringt. Ne?
Ja.
Ich meine, Notlösung wäre so Kameras zu hacken, dass die dann immer irgendwie ein Badezimmer zeigen von jemandem, den man nicht mag, aber einfach zerstören, das ist primitiv. Das ist, das ist nicht raffiniert genug.
Nope. So, das war es eigentlich schon mit meinen persönlichen Erlebnissen. Wir können
Das heißt, du hast eine Woche lang deine Wohnhöhle nur schwer verlassen, weil du eingedeckt wurdest von einem Lass-mich-raten unbezahlten Auftrag aus dem Freundeskreis.
Ja, er hat zumindest uns versorgt. Er hat uns versorgt, dass die Abende auch lustig waren. Und das hat schon funktioniert und wer weiß. Also ich drücke ihm alle Daumen, es wäre zumindest...
Aber vielleicht kriegst du jetzt ja dann so eine Webadresse, wo ein Stream von dieser Überwachungskamera ist und ich weiß ja nicht, was da überwacht wird, aber vielleicht ist das lustig, dass du sagst, jetzt läuft wieder nichts im Fernsehen, schauen wir Überwachungskamera und dann schaut man halt so, schaut die Frau Novotny, was macht die um 2 Uhr nachts?
Die einzige, die wir jetzt erfolgreich überwacht haben, war die Katze.
Ja,
und das war wirklich gespenstisch erfolgreich, obwohl man es ja immer schon geahnt hat, kaum waren wir irgendwie schlafen, hat es dann aufgenommen, Bewegungsmelder. Und die Katze war schon am Tisch und hat in sämtliche Schüsseln reingeschaut, ob sich da
wie grauslich! Aber die Katze läuft am Tisch herum.
Ja, es war ja immer schon die Vermutung. wenn die Katzen keine Aufsichtspersonen um sich haben, tanzen sie auf den Duschen. Ja.
Zum Thema Katzen, zwei Sachen. Es gibt Catcams, hast du das? Das ist jetzt nicht mehr ganz taufrisch. Also,
da kann man umhängen, den Haus.
Ja, das ist so circa Zündholzschachtel groß, also dank der Minutierungstechnik. Und es war vor, glaube ich, einem Jahr oder so, war das auf YouTube dann halt der Urhit. Da hat der erste so eine Catcam gebastelt, vielleicht schon 2 Jahre her, ich weiß nicht mehr genau. Hat er seinem Kater umgehängt am Halsband, die hängt so unten drauf und macht halt so jede Sekunde ein Bild oder so.
Ja.
Und nachher hat er, also Katze ist Gassi gegangen, nachher hat er es ausgewertet und dann so coole Webseiten damit gemacht, wo er sagt, aha, also unter diesem Auto sitzt sie ganz lange und dann sieht man, wie die Katze irgendeine andere Katze anschaut, die irgendwo oben sitzt und sagt, ja, seine Freundin. Und,
da kommen sicher interessante Eindrücke, dann man würde ja gern wissen, wo sie
genau, und dann schlabern so grausliche Pfützen aus unter dem Auto, so trinken.
Es gibt ja, halt also dieses Technologie und Tiere ist ja schon länger ein Thema und man kann ja auch seine Katze beim Tierarzt chippen lassen.
Chippen,
ja.
Also so wie eine Kuh, dass er Chip ins Ohr kriegt.
Oder? Richtig, so sobald sie dann gefunden wird, dass da die notwendigen Daten dann auch gleich ausgelesen werden können aus dem Tier.
Dass dir kein Halsband umbringen
muss. Richtig.
Okay.
Ja.
In dem Zusammenhang ein netter Artikel im Spiegel von dieser Woche. Es gibt zu viele Katzen. Katzen töten Singvögel und also er ruft eigentlich auf zum Katzenmord oder wenigstens zur Katzen-Nicht-mehr-Nachbestellung, wenn sie natürlich verscheiden.
Sehr sympathisch. Er hat nur das gesamte Internet gegen sich.
Ja, das schreiben sie auch. Ja, dass es eine mächtige Katzenlobby gibt.
Ja,
und die also wenn alle nehmen. Und witzig, dass auch der Deutsche Naturschutzbund oder so, dass die sehr viele Studien machen zu allen möglichen Bedrohungen von Singvögeln und Kreuzottern und allen möglichen, aber nicht Bedrohung durch Katzen.
Das ist pilotisch zu.
Genau, ja. Da gibt es nur Dunkelziffern und Vermutungen.
Mhm. So. Das Thema, das der Johannes und der Florian das nächste Mal besprechen wollten, ist relativ spannend. Und der Florian hat recht, wir besprechen das nächste Mal in technologischer
Tiefe. Du solltest wenigstens sagen, was es ist, das wir nächstes Mal besprechen.
Nein, ich lass mich noch. Ich habe auch ein Plus 1 gegeben für das Thema. Ich rede jetzt noch eine halbe Stunde. Es wird immer spannender. Dramaturgie. Du musst
das kann mich interessiert jetzt das Thema.
NFT geht es wiederum. Ich meine, es ist schon ein Wiedergänger in
Sachen. Near Field Communication.
Genau, richtig. Und wir haben ja eh schon einige Male drüber gesprochen. Und dieser Feldversuch des Zahlens per Handy wurde ja schon mal wieder eingestellt. Aber es kommt jetzt NFC auf die Bankomatkarte und das nämlich ganz fix, nämlich noch dieses Jahr. Ich glaube, die erste Bank, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, beteiligt sich an dem Projekt und
probieren Sie es wieder mal.
Sie probieren es wieder mal. Es könnte diesmal klappen, weil Bankomatkarte hat jeder. Bei der ersten Bank wird sogar automatisch ausgeliefert. Mal schauen. Auf jeden Fall, was das impliziert, sind neue Security Flaws und darüber sollten wir sprechen das nächste Mal.
In diesem Zusammenhang habe ich eine Meldung, die sich auf die Zukunft bezieht.
Okay.
Und zwar werde ich nach diesem Podcast ins MetaLab gehen. Dort ist nämlich Bitcoin-Treffen. Und dort unsere beiden Bitcoin-Andrease hoffentlich finden und interviewen.
Sehr cool.
Die sich übrigens schon gemeldet haben und gesagt haben, es tut ihnen leid, dass sie jetzt so lange nicht die Bitcoin-Newst haben. Mhm. Der eine Andreas war sehr busy. Aber sie werden probieren, halt im MetaLab mir ein paar Statements zu geben.
Sehr gut.
Und zum Thema Bezahlen mit Handy. Es ist zwar ein bisschen umständlich, aber man kann ja, was auch bei dem Bitcoin-Treffen passiert, sich eine Bitcoin-App installieren und sich dann gegenseitig Bitcoins überweisen.
Mhm.
Also es gibt Alternativen von den Banken.
Von den Banken, ja.
Erfundene Lösungen. Und die Bitcoin-News hören Sie hoffentlich, oder diese Bitcoin-Interviews hören Sie gleich im Anschluss an diesen Podcast nach dem Interview von der Andrea. Ich hoffe, du schneidest das dann.
Das hoffe ich auch.
Ja,
ich werde es ranflatschen. Wenn es was gibt, dann werde ich es ranflatschen.
Nun gut, degustieren wir uns an unseren gesammelten Meldungen.
Da hast du, bist du an der großen Spitze. Ich kann dir hier ein ganze Sachen. Transparenzgesetz natürlich, dass du vielleicht darüber reden.
Ja, das ist ganz was Wichtiges. Anscheinend erst vor 2 Tagen passiert. Unter der URL www.transparenzgesetz.at gibt es eine österreichische Initiative, die sich für ein Transparenzgesetz stark macht nach dem Vorbild von Hamburg, wo es sowas schon gibt, wo nämlich Behörden verpflichtet werden, ihre Daten prinzipiell offen zu legen.
Statt defaultmäßig zuzumachen, ist jetzt ein Kampf mit Open Data.
Also während der Österreicher,
Linz ist da der Vorreiter.
Ist der Begriff Datenschutz immer nur dann, wenn die Behörde irgendwas rausgeben soll, dann gibt es plötzlich Datenschutz und deshalb geht das nicht. Und es entspricht auch nicht dem österreichischen selbstverständlich das Verständnis, dass eine Behörde sich auch rechtfertigen muss oder was herzeigen
muss. Das stimmt, so. Da muss man sich vielleicht ein bisschen nach Linz schielen, die ja immer wieder positive Schlagzeilen in diesem Thema machen.
Auf jeden Fall, ich kann nur dazu aufrufen, dass also diese Webseite zu besuchen und dort die E-Mail zu hinterlassen. Witzigerweise wird man nicht verifiziert, also man kann auch die E-Mail von irgendwem anderen reinschreiben.
Interessant.
Ja, möglicherweise eine junge Initiative, die sich noch nicht so gut auskennt, ich weiß es nicht.
Mhm. Okay.
Aber trotzdem nett, dass sowas in Österreich passiert.
Jupp.
Hast du vielleicht eine schöne Meldung?
Ja, der Tim Berners-Lee, Erfinder vom HTML, Hypertext-Protokoll. Tim Berners-Lee wird er oft genannt, weißt du. Ich wollte jetzt gerade diesen Begriff irgendwie vermeiden.
Der war im CERN, Kernforschungszentrum.
Weil Interneterfinder ist immer so ein lamer Titel eigentlich. Auf jeden Fall ist es ein schlauer Typ und der äußert sich auch immer wieder gut zu Themen. Und diesmal warnt er vor Mobilgeräten, Handys, wie wir sie alle in der Hand haben, ohne Root-Zugriff.
Mobilgeräte ohne Root-Zugriff. Richtig. Wie zum Beispiel dieses Gerät, was du da in der Hand hast, da bist du ja auch nicht rot, oder?
Naja, auf dem Mikrofon bin ich sowas von nicht rot.
Das ist nämlich ein Noob. Ne?
Stimmt. Aber wobei der Artikel bezieht sich weniger auf Mikrofone als auf unsere Smartphones natürlich. Mhm. Und er warnt zu Recht. Und die Lage, so wie wir es jetzt begriffen, ist auch begreifen oder wie sie sich darstellt, ist auch wirklich düster.
Ja, dann machen wir Nägel mit Köpfen. Auf welchem Smartphone, das du derzeit kaufen kannst, bist du überhaupt rot?
Von der Default-mäßig auf keinem, würde ich mal sagen.
Und ich habe ja ein N900 gehabt von Nokia, bevor es mir gestohlen wurde. Mhm. War ich da eigentlich nicht rot?
Das weiß ich nicht, da musst du den Martin fragen, der ist, glaube ich, ein
größerer Spezialist. Ich bin ziemlich überzeugt, dass ich dort rot war.
Wirklich, ja. Das ist aber, Nokia auch nur per Zufall passiert, wahrscheinlich.
Ja, Nokia ist jetzt auch konsequent mit Microsoft zusammen und macht sicher keine Geräte mehr, wo du rot bist.
Mhm. Ja, es ist interessant. Ich meine, man kann schon diskutieren. Andererseits ist so, wie es auch schon bei Debian, wenn man rot wird, heißt, es ist gut, gibt einem auch die Macht, sich selber ins Knie zu schießen, erstklassig. Aber prinzipiell die Möglichkeit sollte vorhanden sein. Das ist unbestritten. Und so schaut es aber nicht aus. Also, und es schaut auch nicht so aus, als würde sich das in nächster Zeit ändern.
Also das heißt, die Smartphone-Besitzer bleiben nicht Chefs von ihren Smartphones und müssen die mühsamst aufhackern oder irgendwelche Mods
ja,
oder
das meint der Tim Turner. Man ist halt nicht der über sein Gerät, Handy. Ja. Und wenn dann wirklich etwas installiert wird, was einem Böses tun möchte,
zum Beispiel Skype,
dann hat man nicht mehr die Macht, sich davon zu entledigen. Und hier könnte vielleicht auch Modell von Android sehr nachteilig sein, insofern du hast einen relativ freien Market, wo Leute relativ unkontrolliert Software anbieten können. Andererseits bist du selber als User kein Root auf deinem Gerät. Das heißt, du kannst dich selber nicht schützen.
Linux-User, der was nicht Root sein darf.
Richtig, genau. Und das ist eine Kombination.
Sinn von Linux gar nicht ist, ne?
Ja. Wobei. Ich generell, also wenn iPhone-User oder iPhone-User, generell andere Smartphone-User dann sagen, Android ist nicht so offen, wie es immer dargestellt wird, das ist vollkommen richtig. Und ich sehe das auch bei Android relativ pragmatisch. Hauptsache, wir haben jetzt mal einen Fuß in der Türe und haben überhaupt die Möglichkeit und wissen, was
wir gehört haben. Gegen iPhone-User sind wir immer noch mächtig. Ne?
Ah ja,
die
mal schauen.
Überhaupt nichts auf
Alter, wollte ich eigentlich ein Disclaimer nachreichen vom letzten Mal. Bitte? Weil das letzte Mal hat ja so der Hopp und der Peter so verschämt zwischen Java und Python und der Hopp wollte auch nicht das iPhone so als Begriff aufhören. Also prinzipiell von meiner Seite aus ist da willkommen, auch der ärgste iPhone-User und wir können auch gerne über iPhone reden. Offenheit steht nicht nur unter der GPL bei mir,
Gregor,
zumindest.
Hast du jetzt nach 90 Folgen erstmals jemanden eingeladen in die Sendung?
Verstehe ich das richtig? Ja, scheint so. Also bitte, hört sich ganz so
noch einmal genau hin. Der Gregor hat jetzt dazu aufgerufen, dass Sie, lieber Hörer, nächstes Mal um nächsten Montag, das ist dann heute ist der 4., das ist 4 und 7.
Rechner, ich mache die App auf.
11. Februar 2013 um 19.30 Uhr in die Zypresse kommen, Wien, Westbahnstraße 35A, 1070 Wien.
Genau.
Und dann können Sie Ihr iPhone mitbringen und darüber reden.
Ja, auf jeden Fall.
Der Gregor hat nichts dagegen.
Ich habe überhaupt nichts
dagegen. Ich schaue immer keine, aber
wurscht. Ich schaue immer gerne über alle Tellerränder. Ja, das war die Tim Berners-Lee-Story.
Okay, sehr gut.
Ja, können bei dir mal
wieder. Immer wieder. Was habe ich Schönes? Vorhin habe ich gerade was gut. Kamera statt Autos zu stellen, das haben wir schon. Was ist das? Ja, ich muss nur hämisch grinsen. Es gibt einen Artikel, dass eine bestimmte Zeichenfolge, nämlich wenn ich mich richtig erinnere, http://file:// lässt gewisse Apple-Programme abstürzen unter gewissen Betriebssystemen.
Im Browser gibt man das ein,
ja,
oder?
Ja, also file:// und dann 3/.
Und das
war eine Future-Zone-Meldung. Nicht, es sind nicht alle Mac-OS-Betriebssysteme betroffen, sondern nur einige. Also wer einen Mac hat und daran herum...
Kann schon mal ausprobieren.
Genau.
Ja. Was man nicht ausprobieren sollte, was relativ gefährlich ist, wir haben ja schon öfter über den BIOS-Nachfolger UEFI gesprochen und ich habe da schon öfters angemerkt, dass es da Schmerzen geben wird und die gibt es jetzt tatsächlich, weil auf einigen Samsung-Laptop-Modellen kannst du dieselbigen pricken, also unbrauchbar machen, indem du Ubuntu drauf installierst.
Nochmal, du kannst ein Samsung zerstören durch Ubuntu installieren?
Jupp.
Ja, und dann ist es kaputt oder was passiert dann genau?
Ja, es bootet dann nicht mehr, es zeigt nicht einmal mehr Bootinformationen ab. Also es ist nicht im Sinne, du kannst dann nochmal was anderes installieren und es funktioniert wieder, sondern du musst es einschicken. Samsung übernimmt die Einschickkosten und die Reparaturkosten, tauscht das Motherboard und kommt wieder zurück.
Ich wittere die Urverschwörung und irgendwer wird jetzt sagen, installieren Sie nicht Ubuntu, es zerstört Ihr Smartphone.
Es zeigt auf jeden Fall was für...
Unwiederbringlich.
Ja.
Bitte, wer macht sowas?
Ja, es ist... Samsung. Okay. Es ist UEFI und UEFI wird uns noch einige Schmerzen bereiten. Das Gute an der Geschichte, was man sagen kann, Canonical arbeitet jetzt mit Samsung zusammen, dass da ein Firmware-Update rauskommt. Also okay. Es tut sich eh was an der Front, aber ich meine nur, das ist halt so die ersten Einschläge, die es jetzt gibt und da wird uns noch einiges erwarten. Leider. Dabei könnte UEFI auch wirklich ein cooler Zusatz sein, weil BIOS ist tatsächlich schon in die Jahre geraten.
Gut, wir schauen beide ein bisschen ratlos auf unsere Themensammlung. Zu zweit ein bisschen zu wenig erlebt haben.
Naja.
Was habe ich da?
Man muss ja nicht erleben, man kann ja auch ausführlich über Dinge reden.
Ja, ich wollte eigentlich ausführlich über die Medienbildung Jetzt-Konferenz reden, die ich letzte Woche besucht habe.
Okay.
Aber ich bin schon nach dem ersten Tag gegangen. Also sie war Freitag, Samstag und ich war nur am Freitag dort.
Wo hat die stattgefunden?
Die hat gar nicht weit von hier im 7. Bezirk stattgefunden, im Büro von Wien Xtra, ohne E. Xtra, also ein XTRA. Das ist so die, was die berufsjugendlichen Betreuer von der Gemeinde Wien. Und die haben ein sehr schön ausgestattetes Büro mit jeder Menge Büchern und Medien und Fotoapparaten und so weiter drin. Dort habe ich übrigens dieses Nerd-Attack-Buch gesehen. Und ja, nur leider kann ich nicht wirklich viel erzählen drüber, weil das Interessanteste war der Vortrag von der Andrea Meyer, die ich jetzt interviewt habe. Und sonst habe ich mir noch einen Vortrag angehört von einem Mann, der auf der PH unterrichtet, also dort, wo die Pflichtschullehrer ausgebildet werden.
Okay.
Der hat erzählt, er hat einen Medienserver aufgesetzt. Und dann war noch irgendein kleiner Vortrag. Ah ja, dann war eine Minecraft-Session, das war eigentlich insofern ganz interessant. Da hat einer, der arbeitet in seinem Art Jugendzentrum, was aber von einem Telekommunikationskonzern betrieben wird, von A1. Und dort lassen sie halt jeden Nachmittag Jugendliche rein und geben ihnen so Computer und forschen auch ein bisschen darüber. Und die haben dort einfach rausgekriegt, wie man Minecraft aufsetzt, ohne dafür Lizenzgebühren zu zahlen. Da gibt es einen legalen Weg.
Sie haben auch
eine Anleitung ausgedruckt und die ist aber auf Windows und mir ist es noch nicht gelungen, die auf Linux zu übersetzen. Deshalb habe ich da jetzt noch nicht allzu viel reden. Und ja, dann haben sie ein bisschen erzählt, halt, wie das ist, wenn man mit Minecraft arbeitet, mit Jugendlichen. Sobald ich mehr recherchiert habe, werde ich einen ausführlichen Bericht nachschicken.
Ja.
Und angeblich waren am zweiten Tag dann auch noch ein paar interessante Vorträge, da kann halt nichts drüber sagen. Jo.
Wir neigen uns langsam an den Ende zu.
Ja, wir haben heute irgendwie nicht viel drauf.
Aber ich finde das gar nicht schlecht, weil die letzten Male waren wir viel zu lang, aber länger als Ding. Ich kann erzählen, ich habe gesehen.
Aber du bist laut.
Ja.
Wir haben einfach Leute in der Partei, das ist so.
Ja, normalerweise sitzen wir ja hinten. Das sollte man,
hier ist schöner.
Nein, das sollte man wieder machen.
Okay, wir haben uns wieder
hin. Also, weil das war schon in anderen Lokalen immer das Problem.
Das volle Leben geht jetzt da in den Podcast hinein.
Ja, spitze, das volle Leben und dann versteht er uns nicht.
Unsere Podcast-Hörer müssen jetzt nicht selber weggehen, stressig. Die können jetzt zu Hause Fahrt vom Computer mümmeln und so das Gefühl haben, oh, ich bin fast so sozial, als sitze ich in einem Lokal, da verstehe ich auch nichts und Leute reden, die mich nicht interessieren und so.
Interessante Argumentation, ich drehe ab bei solchen Podcasts.
Du glaubst doch nicht selber, dass jemand unsere Podcasts abdrehen würde.
Sofort. Ich würde es sogar empfehlen, aber nicht bevor ich nicht erzählt habe, dass ich aber auf der letzten Roboterausstellung, von der habe ich schon erzählt, im Technischen Museum für Kinder und Jugendliche. Und dort gab es auch ein, wo es mir gefallen hat, prinzipiell, und wo es auch ein kleines Medieneck gegeben hat. Und dort bin ich auf einen Film gestoßen, der mir nicht bekannt war, nämlich Android nennt sich da. Der Android oder der Androide auf Deutsch.
Und ich habe noch Englisch gesehen. Hat mit dem Betriebssystem zu tun oder ganz was anderes?
Nix, ist aus dem Jahre 1982.
Okay.
Es spielt Klaus Kinski mit in einer der Rollen und war ein gutes Schauerlebnis. Es ist zwar schon Trash-Science-Fiction, aber hat einen sehr feinen Humor.
Außerdem haben wir beide eine Schwäche für Trash.
Das stimmt. Also, aber man muss, also ich unterscheide dann immer zwischen Trash, so wie okay. Stark. Hast du Star Crash jemals gesehen eigentlich?
Nein.
Okay, also
ich
nur für
ich muss mal bei dir seinen eigenen Trash-Kultur nachholen.
Dann gebe ich nur zwei Stichworte für ambitionierte Hörer. David Hasselhoff und Italo Sci-Fi ist gleich Star Crash, könnte man sich mal anschauen. Okay.
Star Crash
nennt sich der. Da werde ich mal vielleicht mal länger, ich werde mal vielleicht länger drüber erzählen. Ich habe mir eben den Androiden angeschaut. Es geht darum, um eine Raumstation. Klaus Kinski ist ein Roboterforscher und hat sich einen Assistenten gebaut, den Max 404. Sehr lustig.
Das. Den spielt dann ein Mensch, oder?
Den spielt dann ein Mensch.
Eine Kaffeemaschine oder so.
Nein, das ist ein Mensch und wie das bei Androiden so ist, er möchte etwas über das Menschsein lernen und auch über Frauen und solche Sachen. Und eines Tages kommen drei Rebellen oder weiß man nicht, Terroristen auf diese Raumstation und wirbeln den Alltag durcheinander von den beiden. Und dann überschlagen sich die Events. Ich werde nicht allzu viel darüber erzählen, weil
sonst wird es spannend. Aber du gibst ein paar Bierflaschen-Empfehlung?
Auf jeden Fall. Er hat mich überrascht, weil ich habe ja schon viel mit Trash auseinandergesetzt irgendwie und habe viel von diesem Sci-Fi-Zeug gesehen. Und trotzdem war es irgendwie, ist man zur einhelligen Meinung gekommen, es ist erfrischender Content. Also man kann sich das wirklich anschauen.
Eine ganz praktische Frage. Ich meine, du bist jetzt 30 circa, schätze ich dich. Du könnte hast sicher sein. Die letzten 20 Jahre pausenlos Trash und Sci-Fi reingezogen, wenn du nicht gerade so essen musstest oder wirklich schlafen oder gezwungen wurdest, mit Freunden sozial zu sein.
Sozial sein heißt doch gemeinsam Trash schon.
Okay, ja. Also du hast wirklich so viel wie möglich Trash nonstop reingezogen.
Viel auch, phasenweise zumindest.
Ja. Wie wirkt sich das aus, wenn du jetzt, sagen wir, einfach eine normale Unterhaltung mit Menschen, also wie zum Beispiel mit mir führst?
Du hast gesagt, mit normalen Menschen.
Gut, also sagen wir, wie fühlt sich das an, wenn du eine nicht allzu, angenommen, du würdest jetzt mit mir reden und wir würden jetzt nicht über Filme reden. Mhm. Ja? Hast du dann sofort so ein kleines, wie ein Raucher, so ein gewisses Entzugs-
dass man wieder Bedürfnis, Trash dass du denkst,
A, mir fehlen die lustigen Momente, B, mir fehlen die Filmzitate auf andere Trash-Filme, C, mir fehlen die optischen Effekte. Nope. Und
ich finde das auch hin und wieder ganz entspannend im Gespräch, vielleicht nicht immer eine Referenz haben. Ich habe ja auch Big Bang Theory zu schauen aufgehört, deswegen nach den ersten zwei Staffeln, weil ich diese staccato-artige Pop-Referenz nicht mehr aushalte. Mhm. Ich finde es super, ich finde die Charaktere und alles schön geschrieben und wir Nerds, okay, aha. Aber es ist mir zu viel. Und so geht es mir bei vielen.
Archer beispielsweise. Du kannst nicht einfach über eine Referenz hinwegsehen, das kannst du da nicht?
Ja, aber dort ist es ja Prinzip. Also bei Big Bang Theory kannst du kaum weg drüber wegsehen, was bleibt dann übrig?
Schau, du bist jetzt einfach Zielgruppe für die Macher von solchen Filmen, ne?
Ja, es ist definitiv so. Ich bin auch Zielgruppe für die Retro-Spiele.
Wir Nerds sind jetzt die gesellschaftliche Mehrheit, ja? So schaut's aus.
Das ist schon hart. Ja. Aber man muss aufpassen mit diesen Zeitgeist-Phänomenen.
Also von der werberelevanten Zielgruppe, die anderen zählen sowieso. Wir haben gerade noch das Wahlrecht und das hört sich
über 30 sind die Best Buyers. Es gibt Yps im Retro-Style und wieder aufgelegt. Also das stimmt schon.
Nehmt das, Jugend von heute.
Ja, aber man muss das so nehmen, wie es ist. Es ist ein Pop-Phänomen und in 5 Jahren kann das wieder total out sein.
Also, ach so, du meinst, dass wir dann out
sind? Das kann sich rechnen.
Wir sind dann sowas wie Leute, die jetzt Schwarz-Weiß-Filme glotzen.
Leute sagen so, wir haben es mit den Nerds versucht, aber naja. Auf zum nächsten Thema. Naja, wir werden sehen. Ja, so viel zu meinem Filmschaum-Thema.
Okay.
Filmschaum-Thema ist auch nicht schlecht.
Ich überlege, ob ich ein schöner Lebensthema habe, aber ich habe leider weder was gelesen noch war im Kino. Ich kann eins berichten. Es gibt eine Webseite, die heißt Issue, also issuu.com, und die spezialisiert sich darauf, Zeitschriften, speziell PDFs, online zu hosten und hat dann auch so ein Werbemodell, wo sie dir Anzeigen einblendet, wenn du deine PDFs mit Anzeigen da irgendwie mixen willst.
Ja.
Und ich habe einfach herumgeklickt, weil ich das GIMP-Journal drauf lesen wollte. So viel ich kapiert habe, ist die ganze Webseite Flash-basiert. Das heißt, es zoomt wunderschön und mit der Maus bewegt sich das dann, aber du kannst halt keinen Text markieren und lauter so Sachen, die du eigentlich von einem Webbrowser gewohnt bist, kannst du nicht machen. Also mir ist das Flash dann ziemlich schnell am Nerv gegangen, auch weil es die Eigenschaft hat, wenn dein Internet-Connection jetzt ein bisschen schlecht ist, dann geht einmal gar nichts mehr.
So funktioniert es nicht.
Kannst du nicht einmal mehr den Browser schließen. Ja, und Das Schöne ist, ich habe einfach Linux eingegeben oder Open Source und bin dann auf eine indische Open Source Zeitschrift gestoßen, so wie man es halt hier zum Kaufen kriegt, so ein Linux-Journal, aber halt auf Englisch, also ich habe super lesen können, aber halt alles auf Indisch. Also, wie soll ich sagen, es war ein bisschen anders, als du bei uns eine CD liest. Es war so, jeder zweite Artikel, ja, wenn ich jetzt PHP lerne, kriege ich dann einen Job. Und so, also so ganz praktisch, ja. Und dann halt so Facebook-Diskussionen abgedruckt, wie kann ich mein Linux neben Windows installieren?
Und das ist ein anderer ganz Zugang.
Ja, einfach ein erfrischender anderer Zugang. Aber ich denke, es ist trotzdem cool, einfach sich so Zeitschriften aus aller Welt per Knopfdruck online einmal einfach anzuschauen.
Das ist schön, ja.
Weil wann kriegst du, hast du schon die Gelegenheit, wenn du jetzt nicht nach Indien fährst, dass du eine indische IT-Zeitschrift
dass
liest.
Dass du drauf kommst,
genau. Noch dazu, dass sie in Englisch geschrieben ist und du kannst nämlich super lesen.
Verlinken, sage ich dazu. Sehr gut. Apropos Facebook, nur weil es der Johnny da noch geschrieben hat als Themenvorschlag. Diese neue Graph-Search-Sache, hast du die angeschaut?
Nein, ja. Weil ich bin, glaube ich, nicht zu den Auserwählten, wo Facebook das erlaubt hat.
Das ist noch nicht öffentlich.
Ja, bei mir, zumindest bin ich noch nicht mit der Nase draufgestoßen worden.
Okay, verstehe.
Mich jetzt nur interessiert. Ich glaube, wir haben einen speziellen Gast heute, den werden wir dann gleich interviewen. Ne?
Also, ich denke, wir sollten langsam wieder Schluss machen.
Ja, okay, unter 3 Stunden geht gar nichts.
Na, es ist, glaube ich, ganz guter Zeitpunkt, dann langsam. Ich muss dann auch wieder los, was?
Der Gregor hat ein Relive, der muss noch ein bisschen Trash schauen.
Ja, wahrscheinlich.
Okay, Karin, komm zu uns. Donner. Karin, tausende Hörer sitzen jetzt an den Radiogeräten, ja, und wollen wissen, was gibt es Neues aus der Welt von 14-jährigen Schülern?
Fußball.
Oh. Und
speziell Jungs.
Okay. Und speziell computermäßig, gibt es irgendwelche neuen Trends, die du beobachtet hast?
Spiele.
Und zwar was für welche?
Slenderman.
Kennst du das?
Online oder ist das offline? Oder ist ein Browser geben? Also jetzt spielt man es im Webbrowser oder spielt man
es? Ja, also es gibt unterschiedliche Sachen. Also ich spiele es gerne online. Es macht sehr Spaß.
Ist das so gruselig, wie man immer hört?
Also wenn man die Lichter um 20 Uhr aufhält, dann ist es nicht so. Aber wenn man um 22 Uhr also die Lichter zu hat, alleine ist und den Computer voll aufgedreht hat, dann ist das ein Wahnsinn. Also Gänsehaut pur.
Könntest du mir erklären, was Slenderman ist?
Am besten schaust du dir das auf YouTube an, da gibt es sehr viele Spieler, die das spielen und dir die am besten mit Kopfhörern auf voller Lautstärke und sie brüllen dir die Ohren voll.
Okay. Ich spiele es gerne auf so einem Sanatorium.
Was ist Sanatorium?
Also in einem Raum, in mehreren Räumen, also in einem Keller, einem sehr großen Keller. Mhm. Und ja, da verfolgt dich Slenderman. Das ist, manchmal gehen die Lichter zu. Mhm. Ja, es ist Adrenalin pur.
Es wird auch erfolgreich. Unter Android für die ganzen Phones gibt es jetzt Slenderman zum Kaufen auch schon und so. Okay. Weißt du, der Ursprung war ein Bilderwettbewerb von einer so Horrorplattform, wo die Leute so Fotoretuschen hinschicken konnten. Und da ist das Slenderman entstanden, das hat jemand hingeschickt und das wurde irgendwie zum Internet nehmen. Ja, das sind so Schwarz-Weiß-Fotos und du siehst im Vordergrund lachende Kinder irgendwie so bei der Rutsche und so, wirklich creepy. Ja. Und im Hintergrund siehst du einen Mann, der ein bisschen zu groß ist, also und so lange Arme hat und so im Hintergrund nur so steht und
keine
schaut.
Augen, keine Nase.
Genau.
Ah, schaut schon böse aus.
Ja, ja. Also ist definitiv. Ist ja,
und in dem schon Spiel sieht. Musst du dem ausweichen oder?
Nein. Ja, du musst ihn ausweichen. Er teleportiert sich. Und ja, du darfst nicht ins Gesicht sehen. Mhm. Ja, das ist wichtig.
Und spielst du das allein oder spielst du das mit Freunden gemeinsam?
Alleine am besten. Bei Freunden, ja, da wird's. Da lachen sich alle kaputt und dann geht es nicht mehr so.
Das ist nicht so die
kein Schmerz. Adrenalin.
Okay, okay. Also du hast ein bisschen Angst gehört schon dazu.
Ja. Das Spiel gibt es bei www.chip.de zum Downloaden. Okay. Gratis natürlich. Mhm. Und ja, online oder offline, es hängt des Spielers ab. Ja. Macht total Spaß.
Sonst hast du noch eine saftige Geschichte von Cybermobbing zu erzählen? Facebook-Verbot?
Also, ja, ich rate den Leuten, also niemanden im Facebook zu mobben.
Ja?
Gerade heute ist es passiert.
Ist das passiert?
Ja, gerade heute.
Jetzt nicht den Namen sagen.
Und ein paar Jungs. Mhm. Ich war auch dabei.
Wie, du hast wen gemobbt, Karin?
Nein, ich war nur dabei. Nein, ich wurde nicht gemobbt. Ich war nur dabei, ich habe nur zugesehen.
Du hast zugeschaut?
Ja. Also bei Facebook.
Bei Facebook.
Ich habe ihnen gesagt, sie sollen damit aufhören, aber sie waren natürlich mehrere Leute.
Und die haben weitergemacht.
Ja, also es sind Freunde von mir. Ich kenne sie.
Sind immer noch Freunde von dir.
Ja, aber naja.
Jetzt weniger Freund.
Stimmt, genau. Ja.
Aber du hast zumindest nicht gesagt, du Opfer.
Nein, ich habe schon geärmert. Ich habe ihnen gesagt, am nächsten Tag ist Facebook bei euch gelöscht.
Ach so.
Ja.
Immerhin, ja.
Mhm. Sie posten das sogar. Mhm. Okay. Also ich finde es...
Ich finde es nicht okay.
Ich sag den Leuten jetzt ehrlich, es macht keinen Spaß. Es ist nicht sinnvoll. Und hört damit auf.
Okay, super. Sehr gut, danke.
So, dann würde ich sagen, ich wünsche viel Spaß beim nachfolgenden Interview mit der Andrea Meyer zum Thema Juxlala und hoffentlich noch beim Interview mit zahlreichen Bitcoinern.
Na dann.
Wir verabschieden uns bis nächsten Montag,
wenn
es heißt, Biertacher Podcast 91.
Richtig, war schon.
Habe ich mir angeschaut von Spieleveteranen, die tun immer so auf die nächste Sendung schauen.
Du Medienfuchs.
Ja.
Bis dann, ciao.
Okay, Interview mit Andrea Meyer zum Thema Juxlala. Heute ist der 31.01.2013.
Wird so sein.
Servus, Andrea.
Servus, Horst.
Okay, Andrea, du hast vor wie vielen Jahren Juxlala herausgebracht? In einer Juxlala-lose Welt?
Jux, eigentlich das Projekt Jux gegründet, haben wir oder entwickelt 2001,
okay,
würde ich mal sagen. Ja, das kann jetzt gar nicht so
Das genau Wir deutet sehen. Jetzt darauf hin, dass du nicht ganz allein warst.
Nein, wir haben das in einer Gruppe besprochen, also den freien Softwareansatz, mit dem bin ich an diesen an den Projektträger herangetreten. Und Jux haben wir halt im Rahmen von dieser Tätigkeit überlegt und dann umgesetzt. Haben ein paar Leute auch mitgedacht über den Projektnamen und
okay
so weiter. Ja. Die Umsetzung habe dann in der Folge großteils immer ich gemacht, manchmal mit Hilfe von einzelnen Personen.
Und in der Öffentlichkeit warst du sozusagen das Gesicht vom Jux?
Ja, ich habe ja also den Großteil abgewickelt. Okay. Ja, genau.
Zu dem Zeitpunkt hast du schon deine Tochter gehabt?
Nein, die kam dann ein bisschen später. Das habe ich eigentlich ohne selbst Kinder zu haben aufgegriffen. Es war mir ein Anliegen, das vor allem unter junge Leute zu bringen. Mein erstes Zielpublikum oder die Zielgruppe waren vorerst Jugendliche und dann erst später ist es mit dem Alter weiter runtergegangen. Das auch zu einer Zeit, wo eben mein erstes Kind ins Kindergartenalter gekommen ist. Da gab es dann die Kindergartenversion.
Also bevor du dein Kind hast, dachte, du machst jetzt eine Linux-Distribution für Jugendliche und dann erst
genau
durch eigene
durch die eigene, Kinder, ja okay, genau, durch die ja Auseinandersetzung auch mit der Entwicklung meines eigenen Kindes und mit dieser ganzen Phase, mit der frühkindlichen Phase, haben wir gemerkt, dass man sehr viel früher ansetzen kann und ansetzen soll. Das Interesse ist bei Kindern sehr früh da und so hat sich die Kindergartenversion dann irgendwann mal aufgedrängt.
Okay, und gibt es Kindergärten, wo das schon eingesetzt wird? Weißt du davon?
Ich kriege Rückmeldungen von verschiedenen Institutionen immer wieder aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Das wird vereinzelt eingesetzt in Kindergärten. In den Kindergärten der Stadt Wien wurde unter dem Stichwort Kindergarten Linux ein anderes System eingesetzt.
Mit dem hast du nichts zu tun?
Nein, mit dem habe ich nichts zu tun.
Und auch mit dessen Scheitern nicht?
Auch damit nicht, genau. Ja.
Okay, und von den Kindergärten, wo es eingesetzt wird, gehen die von selber an dich heran und sagen, ja, das wäre eine super Idee, wir holen uns jetzt ein Linux und installieren das auf unserem Kindergartencomputer, oder gibt es da sozusagen jemanden, der einem dabei berät und hilft?
Da kann man aktuell jetzt gar nicht mehr so stark darüber sprechen, weil mittlerweile diese Version auch veraltet ist. Das muss man auch ganz offen bekennen, weil also Software, so wie wir sie gestaltet haben auf diesen Medien wie CD oder DVD, auch veraltern und auf Distributionen oder Versionen aufsetzen, die dann auch nicht mehr weiter halt sehr unterstützt schön, ja, werden und so, das veraltert und somit ist es eigentlich nur mehr vereinzelt.
Okay.
Eingesetzt. Also auf alter Hardware und Computern, die nicht am Netz sind, läuft es durchaus noch und kann das auch noch immer installiert werden. Man kann es ja vom Netz noch runterladen. Aber aktuell passieren da jetzt nicht so viele Neuinstallationen mit der Softwareversion. Man muss am Ball bleiben. Ja,
und hast du vor, eine neue Version irgendwann wieder rauszubringen?
Eine neue Jux-Version, ja, aber nicht unmittelbar eine neue Kindergartenversion. Mhm. Ja. Also den die nächste Jux-Version wird nach wie vor für Volksschulkinder in etwa sein, mit ein paar Programmen für jüngere Kinder mit dabei.
Okay, was ist dir wichtig bei einer Komposition einer Jux-Distro sozusagen?
Ja, man muss sich über die Zielgruppe vorab einmal sehr klar sein und dann halt entsprechend den ganzen Desktop auf bearbeiten, die Inhalte überprüfen, schauen, was es an neuer Software verfügbar ist, also im ganzen freien Softwarebereich. Das heißt, es ist recht viel Recherchearbeit vorab zu tun und dann halt sind die Programme zu evaluieren, zu überlegen, auf welcher Distribution man aufsetzt. Wir haben sehr stark immer gewechselt bei den Distributionen. Wir sind nie bei einer Distribution geblieben.
Ihr wart ja zeitlang Debian basiert, oder?
Wir waren Debian, wir hatten Krümel und Knoppix, also Knoppix ist ja auch auf Debian und Ubuntu letztendlich.
Also eigentlich eh alle irgendwo alle Debian basiert.
Ja. Es war je nachdem, was gerade im zeitlich angebracht war und was zielgruppenspezifisch passend war. Krümel zum Beispiel ist ja eigentlich schwer denkbar. Das ist ja eigentlich eine Distribution, die in erster Linie Systemadministratoren verwenden und das war aber wirklich die beste und geeignetste für die Kindergartenkinder.
Okay.
Das hat sich da sehr interessant und gut getroffen. Das konnte man sehr speziell adaptieren für die Kindergartenkinder. Da hatte man diese ganzen File-Manager-Funktionen, die zum Beispiel in einem Ubuntu drinnen sind, so gar nicht gebraucht.
Okay, ja. Bei der Softwareauswahl testest du da mit deiner eigenen Tochter oder hast du sozusagen einen Testkindergarten, wo du schaust, aha, das Programm funktioniert jetzt? Oder?
Ich mache das oft mit meiner Tochter oder mit befreundeten Kindern, die dann eingeladen werden.
Na, schaust, wie reagieren die auf diese und diese Software?
Genau. Also die eigenen Kinder sind halt auch meistens gut greifbar, ja. Und unmittelbar, wenn man was braucht, muss man sich nicht Großtermine ausmachen.
Okay,
also,
ja.
Das hilft schon auch, muss man ehrlich sein.
Jetzt habe ich eine Frage gehabt, die ich jetzt prompt vergessen.
Ich mache viel in der Schule auch mit meiner Tochter, oder?
Ja.
Ich helfe der Lehrerin auch.
Du gehst in die Schule hinein?
Ich gehe auch gerne in die Schule hinein und helfe dann im Unterricht. Versuche dann herauszufinden, was angebracht ist, jetzt gerade in der speziellen Klasse halt. Und,
das ist eine Volksschule.
Volksschule erarbeitet dann halt auch bestimmte Inhalte und biete es an. Mache das auch dann direkt oft mit den Kindern dort, dass ich einzelne Übungen mit den Kindern direkt abwickle, um da ein Gefühl zu kriegen dafür, wie weit die sind, wie stark das auseinanderklafft, die also Benutzungsfähigkeit der Interfaces, um da ein Gefühl dazu kriegen dafür, wie man das am besten aufbereitet.
Und wie hat die Schule einen PC-Saal dann?
Ja, oder? Nein, die haben Computer im Klassenzimmer, zwei Stück, ein Stück, je nachdem.
Also mit diesen zwei Computern und vielleicht am eigenen Laptop testest du das dann?
Genau, ja.
Du hast praktisch eine Testgruppe.
Ja, aber
Testkindergruppe.
Es sind auch sehr viele Eltern, die Jux interessiert.
Also okay.
Es ist nicht nur im institutionellen Bereich, sondern sind sehr viele Eltern, die halt auch vor der Fragestellung oder vor der Problemstellung auch oftmals stehen, den Kindern etwas anzubieten am Computer, also informationstechnologische Auseinandersetzung und die sind oftmals überfordert mit der Auswahl an Systemen und Programmen und sind da sehr angetan auch drüber, da vorgefertigte Lösungen zu bekommen.
Weil du sozusagen ein System und eine Programmsammlung in die Hand gibst, wo du weißt, die ist kindgerecht funktioniert.
Genau.
Okay, deine Zielgruppe jetzt, wenn wir für diese Volksschulversion sprechen, sind das in erster Linie die Kinder oder deren Eltern? Also für wen designst du das oder wen hast du im Sinn, wenn du ein Programm aussuchst?
Ja, die Zielgruppe sind klar die Kinder.
Klar die Kinder. Ja. Also das Kind soll sich im Idealfall selbstständig bewegen können.
Soll sich im Idealfall selbstständig bewegen können und es bedarf natürlich aber auch von Seiten der Eltern einer Bereitschaft, sich mit dem System auseinanderzusetzen. Auch die müssen vorab wissen, was in welchen Bereichen in etwa zu finden ist. Der Rest sollte ja dann natürlich intuitiv funktionieren, aber man muss wissen, welche Komponenten sind da drauf, welche Programme gibt's und was in etwa, also muss man das eigene Kind einschätzen können, was in etwa interessiert das Kind oder wo hat das Kind sogar, schätzt man, hätte es einen Bedarf an Auseinandersetzung oder was will man unterstützen, was will man fördern? Und da muss man sich natürlich auch in etwa orientieren können am System und der Hilfestellung dann geben beim Einstieg. Aber im Grunde genommen sollen sich und können sich die Kinder sehr schnell dann selbst orientieren. Und dann ist es halt auch eine gesicherte Umgebung, in der sie agieren können. Ideal ist es halt, wenn man einen alten PC hat oder Laptop, auf dem man das aufsetzen kann und dann auch anbieten kann.
Den dann weiterverwendet, genau. Sozusagen als Juxlala-Station. Genau.
In Wien kann man ja übrigens in der Hauptbibliothek am Urban-Loretz-Platz Juxlala ausprobieren. Da ist Installation.
Kannst du jetzt genau sagen, wo? Weil da gibt es ja oben.
Im Kerango-Bereich.
Im Kerango-Bereich, okay.
Im Kerango-Bereich steht ein Jux-Setup.
Hast du jemals Schwierigkeiten gehabt oder Feedback gekriegt von Leuten, die jetzt gesagt haben, das ist sehr schön, die Programme, die sie ausgesucht haben, aber ich möchte, dass das auf meinem Apple oder auf meinem Windows funktioniert? Also die sozusagen die Entscheidung kritisiert haben, dass da jetzt
Linux zugrunde liegt? Nein, in der Art eigentlich nicht. Nein. Es gibt einzelne Programme, die kann man auch unter, also Mac oder unter Windows installieren. Die sind, also die Spielesammlung Chicompri zum Beispiel. Es ist dann, glaube ich, kostenpflichtig, man zahlt einen gewissen Anteil und unterstützt halt auf die Art und Weise auch die Weiterentwicklung des Projekts. Das ist schon in Ordnung. Das kann man machen. Aber eigentlich unter Windows ist es ja auch nicht notwendig. Man kann es auf dem gleichen PC sowieso parallel starten. Mhm. Auch beim Mac ist es so.
Ja. Dann, du hast das. War jetzt eine ältere Version schon, da hast du ein Apfelmännchen drauf gemacht, also wo man so fraktal reinzoomen konnte. Mhm. Das ist eigentlich ungewöhnlich für ein Kinderprogramm oder für ein Kindersetting. Mhm. Hast du zu diesem Thema Feedback bekommen? Also, dass die Leute gesagt haben,
ja,
was ist
hab
das?
Ich
oder?
Tatsächlich, ja.
Und zwar?
Durchaus Positives, manchmal auch verwundert, aber oftmals positiv und etwas ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, wo sich eine ältere Person gemeldet hat, also ein Großvater, der das mit seinem Enkelkind sehr intensiv zelebriert hat.
Also die haben ihn das Apfelmännchen reingezoomt.
Genau. Das habe ich noch witzig gefunden. Da haben dann beide großes Interesse gehabt. Bei meinen eigenen Kindern ist das auch sehr gut angekommen.
Schon, ja.
Dieses Zoomen und Navigieren in dem Programm, in dem Xaos-Programm. Das hat ja so randommäßig verschiedene Oberflächen und Muster aufgemacht. Und es ist ja eigentlich jedes Mal immer wieder so ein bisschen eine andere Welt, die sich da auftut, um dadurch zu zoomen. Ja.
Und hast du das Gefühl gehabt, die Kinder haben dann verstanden, dass die Objekte sich immer selbst ähnlich sind, egal wie sehr ich reinzoome, oder war das gar nicht so der Punkt?
Das begreifen die wahrscheinlich schon, dass es diese Selbstähnlichkeit gibt. Die würden das wahrscheinlich anders beschreiben. Ich selbst habe, für mich selbst war das so eine initiale, so ein initiales Erlebnis. Diese generierten Bilder zu erfahren am Computer, weil es für mich das erste Mal so eine gewisse Sinnhaftigkeit der Anwendung von einem Computer sich ergeben hat aus der Ansicht von diesen generierten, schönen, farbigen Welten, weil ich vorher überhaupt nicht verstanden habe, was jetzt eigentlich so das wirklich Spannende an so einem Computer ist.
Also für dich hat der Computer zum ersten Mal was Schönes produziert, sozusagen.
Das erste Mal was Schönes, was Grafisches, was Visuelles produziert. Das hat mir sehr gut gefallen als Kind, das zu sehen. War auch recht spät, muss ich sagen. Ja. Die Schleifenprogrammierung war mir abstrakt, habe ich gemacht, war extrem langweilig.
War für dich nicht schön sozusagen?
Nein, also konnte jetzt irgendwie nicht wirklich nachvollziehen, was das soll. Weil der Textverarbeitung in dem Sinn, über die wurde ich nicht an den Computer herangeführt, sondern über die Programmierung einer Schleife. Kann ich mich noch erinnern. Und da war eben das Mandelbrot-Männchen schön und hat mir was eröffnet.
Dann eine allgemeine Frage, wenn man sozusagen seine eigene Distro erstellt, kannst du da irgendwelche Tipps geben? Weil vielleicht möchte ich das öfter jemand mal machen, dass er sagt, ich bin jetzt nicht zufrieden mit Ubuntu, ich habe eigentlich diese und diese Spezialwünsche, ich möchte das alles zusammenbanschen zu einer eigenen Distro, weil du hast ja mehrere zugrunde liegende Betriebssysteme ausprobiert.
Ausgehen tut man ja immer von irgendeiner Distribution.
Die es schon gibt.
Und dann kann man eben Anpassungen machen. Das ist mittlerweile so extrem vereinfacht, diese Erstellung von eigenen Images, dass man das mit bestimmten Programmen mit Skripts starten kann und dann eigentlich unmittelbar etwa eine Stunde später sein eigenes Image generiert hat.
Kannst du da einen Namen sagen oder uns empfehlen oder eine Webseite empfehlen, wo man anfangen
kann? Remastersys ist ein Programm, das das macht. Unter Ubuntu läuft das gut, unter Debian sicher auch. Mal schauen.
Okay, dann du bist ja nicht reich geworden mit Juxlala. hat es dich so bereichert, dass es du hast schon erzählt von diesem Großvater, der mit seinem Enkel das in das Apfelmännchen reingezoomt hat. Hast du so irgendeine bereichernde Bereicherung deines Lebens dadurch erfahren, also irgendein schönes Erlebnis gehabt, ein lustiges Erlebnis,
was du gerne erzählst? Laufend positive Erlebnisse mit Jux gehabt. Nee, aber das Bereicherndste für mich ist, dass meine Tochter das Gefühl hat, ihr eigenes Betriebssystem zu haben. Mhm. Ja, und das nach wie vor tagtäglich, das reicht mir eigentlich.
Okay. Und, allein, dass du weißt, meine Tochter arbeitet an einem Betriebssystem, das ich ihr gemacht habe.
Das ist mir gar nicht so wichtig, aber sie hat ihr eigenes und sie kann sich da drinnen gut orientieren. Sie weiß, wie sie es anwenden soll. Sie hat dann irgendwie einen niedrigschwelligen und positiven Zugang dazu. Mhm. Das finde ich, das ist schon mehr einen größeren Anspruch, habe ich da gar nicht, ja.
Und du meinst, ihr geht nichts ab, dass sie keinen Bluescreen kennenlernt und sich nicht mit Virenkiller herumschlägt?
Also die wird früher oder später oder macht es auch, dass sie sich auf anderen Oberflächen auch orientieren kann. Das ist ihr größer jetzt bisher nicht abgegangen. Die kennt auch die Unterschiede gar nicht so stark. Das fällt ihr gar nicht so auf. Ja. Für sie ist es ganz üblich, sich auf unterschiedlichen Oberflächen erstmal ein bisschen orientieren zu müssen. Und sie kennt diese Unterschiede in der Art natürlich, wie ich sie auffasse, gar nicht. Und das finde ich grundsätzlich einmal sehr gut, weil sie mit einem eigenen Verständnis auch an diese Oberflächen herangeht. Und ich finde, das ist eine zentrale Qualifikation auch. Mhm. Eine gute Qualifikation, die da irgendwie ein bisschen, ich würde es fast als abstrakter, irgendwie abstrakter ist und nicht rein über die grafische Oberfläche definiert ist vielleicht, ja.
Okay, dann eine abschließende Frage. Wenn ich mich jetzt über Jux informieren will und vielleicht rauskriegen will, wann du eine neue Version machst, zu welcher Webseite sollte ich da surfen, um sozusagen alles Jux-mäßige zu erfahren?
Da ist es am sinnvollsten, die neue Domain www.jux.eu zu verwenden.
Also www.jux.eu mit 2x.
Und da wird man dann dorthin geleitet,
wo was Neues
präsent ist. Ja.
Okay, danke Andrea.
Ja, gerne.
So, Bitcoin-Podcast zum Biertacher-Podcast 90. Ich bin hier mit Andreas und mit Markus. Und ihr seid direkt aus dem Bitcoin-Monatstreffen herausgerissen worden. Markus, Andreas, was gibt's Neues in der Bitcoin-Welt? Was kannst du erzählen?
Ja, das war unser 19. Treffen heute. Ja. Waren wieder einige Leute da. Ja. Wir haben angefangen mit einem kurzen Einführungsvortrag, wie gewohnt, und dann sind wir eben die News durchgegangen, was sich so getan hat, und haben dann darüber diskutiert. Also was hat sich so getan? Also die Bitcoin-Kursentwicklung?
Das war auf jeden Fall ein heißes Thema, weil der Kurs derzeit bei ca. $20 steht.
Das ist gut oder schlecht?
Das ist sehr hoch, denn das heißt, im Anfang Jänner war es erst bei $12.
Wow, von 12 auf 20?
Genau, innerhalb von einem Monat ungefähr.
Also ich als Laie würde jetzt Bitcoins verkaufen und mich freuen.
Das haben sich die Leute gedacht, wie es gegen $1 gegangen ist, der Kurs, und haben dann mit dem $1, mit der $1-Marke alle ihre Bitcoins verkauft.
Die ärgern sich jetzt.
Ja. Also es ist immer schwierig abzuschätzen, wann man jetzt verkaufen soll und nicht. Das war auf jeden Fall eines der besprochenen Themen.
Ja. Dann war ein weiteres Thema war die neue Bitcoin-Version, also Bitcoin QT, der Standard-Client.
Ja.
Kommt jetzt bald in der Version 0.8 raus, also soll hauptsächlich den Blockchain-Download, der wird stark beschleunigt, also bessere User Experience, dass die Leute einfach schneller starten können, Bitcoin zu verwenden.
Und das läuft am Android-Handy oder?
Nein, das ist der Standard-Client für ein Notebook oder also am PC, ja.
Okay.
Also Desktop-Client.
Wenn sich zwei Leute mit ihrem Notebook treffen können und dann Bitcoins austauschen, wenn es
ja, bei ist, Internet. Ja, das ist eher so das Homebanking quasi, Homebanking. Was, okay, du damit ja machst. Ja. Aber es hat auch einige Optimierungen dabei, die gerade für Mobile-Plattformen interessant sind, also dass du für schwächere Hardware eben dann nur mehr die Transaktionen verifizierst, die für dich wirklich interessant sind und nicht alle, wie das standardmäßig der Fall ist. Dann eben ja, also parallele Verifikation der Signaturen, das heißt, du kannst auf Multicore-Systemen viel schneller einfach die Bitcoin-Transaktionen ja, überprüfen.
So besser Bitcoinen.
Genau, besser Bitcoinen, ja, alles schneller, neuer. Und
zu dem Thema besser Bitcoinen ist auch die aktuelle ASICS-Entwicklung, das ist die Hardware-Technologie für Miner, ein Thema gewesen heute. Die erste Firma hat angeblich schon 900 oder 1200 Units von den ASIC-Minern verschickt.
Das sind jetzt Rechner, mit denen du nur minen kannst und sonst nichts? Oder?
Genau, die sind spezifisch dafür entwickelt worden, dass sie nur Bitcoins minen, dafür wenig Strom verbrauchen und viele Hashes ausprobieren,
bis also schöner minen.
Einen finden, der was wert ist.
Und da, also da gibt es einen Markt. Es gibt Leute, die kaufen sich jetzt einen Computer, der definitiv nur der zum Minen gut ist.
Der Verkauf hat um 9 Uhr Ostzeit, Küste USA begonnen und um 12 Uhr waren alle Geräte verkauft, im Wert von pro Gerät um 1400 Dollar.
Das gibt's ja nicht. Die glauben wirklich, sie kriegen das dann rein gemeint.
Viele Banken werden wahrscheinlich auch zugeschlagen haben. Rein sicherheitshalber.
Das klingt so wie eine Auktion für Gänse, die goldene Eier legen. Ne? So.
Richtig, ja. Weil derzeit kann keine andere Hardware damit mithalten. Das also heißt, die würden gleich einen großen Anteil an der existierenden Mining-Hardware übernehmen.
Das heißt, egal was der Bitcoin-Kurs macht, du meinst dann auf jeden Fall besser als alle anderen und mehr.
Man beeinflusst die Stärke, wie kompliziert der Algorithmus wird und dadurch kriegen die anderen weniger.
Für ganzen Webbrowser-Miner.
Ja, genau. Ja, also da hat sie einigen Tumult gegeben rund um die ganzen ASICs. Also es gibt ja da mehrere Firmen, die darum.
Gab es da nicht sowas mit Butterfly?
Ja, Butterfly Labs, das war so mehr oder weniger die ersten, die das angekündigt haben. Die sind da ein bisschen vorgeprescht, konnten dann aber lange nicht liefern, immer wieder Verzögerungen. Und jetzt mittlerweile gibt es eben mehrere andere Projekte auch, beziehungsweise hat schon länger andere Projekte gegeben, aber eines davon hat eben jetzt wirklich die ersten paar Units ausgeliefert, bis jetzt nur an ein paar ausgewählte Leute. Die machen jetzt damit nicht schlecht Bitcoins, ja. Natürlich, wenn dann einmal alle ASICs ausgeliefert wurden, dann wird's für den Einzelnen wieder weit weniger lukrativ. Darum schaut halt jeder, dass er möglichst am Anfang dabei ist und ja.
Also wenn man meinen will, sollte man sich jetzt eine Farm von solchen Spezialrechnern kaufen.
Ja, wäre eine Möglichkeit, aber ich würde da jetzt nicht unbedingt dazu raten, also weil man spekuliert ja damit nicht nur auf den zukünftigen Bitcoin-Preis, sondern auch auf die zukünftige Difficulty, also die Entwicklung von dem, wie schwer es ist.
Du treibst sie auf jeden Fall in die Höhe, je mehr du da aufrüstest.
Auf alle Fälle, jeder, der mit meint, treibt es in die Höhe, ja.
Und ist das für die Bitcoin-Szene jetzt insgesamt gut, wenn das schneller, schwieriger wird zu meinen?
Vollkommen.
Oder ist das neutral?
Vollkommen neutral, weil je schwieriger es wird für die Miner, desto weniger wert wird der Bitcoin und umgekehrt dann je leichter der Bitcoin ist, also desto weniger meinen, desto mehr hören wieder auf und
Es
sind so viele Variablen, dass
man das zumindest von der Rechenleistung her, ja. Was man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen kann, ist, dass das eben wirklich die erste Plattform ist, die spezifisch dafür geschaffen wurde, also von der Hardware her, und die kann man nicht wieder verkaufen, wenn im Falle des Bitcoin irgendwie den Bach runterginge, ja. Das war bei den bisherigen Mining-Plattformen ganz anders, also wenn du jetzt irgendwie ein paar tausend Dollar in Grafikkarten investiert hast
und hast damit du zumindest super spielen können.
Dann hast du nachher super spielen können
oder
hast du
wieder verkauft. Ja, genau. Und bei diesen Mining-Computern, da kann ich jetzt nicht irgendwie Linux drauf booten und dann doch irgendwie was drauf tun.
Das sind nicht wirklich Computer, das sind eigene Chips. Das sind,
also der ist so hochspezialisiert, der kann sonst
nichts. Der macht nichts anderes als Bitcoins minen.
Genau. Super. Ja. Also. Da hast du dich dann verspekuliert, wann die Rechnung nicht
aufgenommen. Genau, ja. Das ist auch so irgendwie der Endausbau der Mining-Hardware, kann man sagen. Also so wirklich spezialisierte Chips dafür, recht viel besser. Also.
Die sind sogar in der Nanometer-Technologie genauso wie die Intel Core 2 Duo-Chips, also wirklich schon 60 Nanometer groß.
Aber das heißt ja, dass es einen Markt gibt, also dass genug Leute an das Minen glauben und an Bitcoins, weil sonst wird niemand auf die Idee kommen, für die Computer herzustellen, die
teuer sind. Ne? Mit das diesem ist Markt ist vielleicht auch interessant, wir haben gesagt, der Kurs ist ziemlich angestiegen, aber was wir nicht erwähnt haben, ist, dass eigentlich die Marktkapitalisierung, also der Kurs des Bitcoins mal der insgesamt bisher gemeinten Bitcoins,
mal der Geldmenge sozusagen,
mal der Geldmenge, ja. Richtig, ja, hat ein All-Time-High gebrochen.
Das also heißt, es gibt so viele Bitcoins wie nie zuvor.
Ich würde nicht sagen, ja, das stimmt auch, aber das Wichtigere ist eben, dass das multipliziert mit dem Preis eben höher war als jemals zuvor. Das heißt, auch als die Bubble im Juni 2011 war, ja, wo es kurzfristig über $30 war, war der insgesamte Bitcoin-Markt kleiner, als er jetzt momentan ist. Ja. Das heißt,
also damals es gibt immer mehr Bitcoins und sie sind immer mehr wert, kann man das so sagen?
Ja,
und sie sind mehr im Umlauf und werden auch gehandelt. Mhm.
Genau. Also ihr Anteil an der Realwirtschaft steigt, kann man das so sagen?
Ja, also damals waren es eben ca. $180 Millionen.
Ja.
Und jetzt sind wir kurzfristig, ich glaube, um die $200 Millionen.
Und hat das nichts mit dem Dollarkurs zu tun, dass der halt gefallen ist oder so?
Könnte man natürlich auch mutmaßen, dass der Bitcoin gestiegen ist, weil der Dollar gefallen ist. Aber der Dollar ist sicher nicht so stark gefallen im Vergleich zum Euro zum Beispiel, als der Bitcoin gestiegen ist.
Also Bitcoins werden mächtiger und ihr, die Bitcoin-Elite, seid voll schon dabei.
Dazu zu dem mächtiger werden hat sicher auch im November beigetragen die Halbierung von der Belohnung, die die Miner bekommen.
Ja.
Die haben bis jetzt 4 Jahre lang 50 Bitcoins für jeden gefundenen Hash ausbezahlt bekommen.
Kann man das kurz in Euro umrechnen oder was?
50 Bitcoins waren damals
bei 10 Euro, ja, 10 Euro. 500 Euro alle 10 Minuten.
Also wenn dein Rechner so einen Hash gefunden hat und der hat voll dir gehört, warst du bei 500
genau,
Euro.
Genau, die Wahrscheinlichkeit war, dass du einmal in 2 Jahren mit einem normalen Rechner das vielleicht kriegst.
Okay, vielleicht.
Genau. Deswegen haben viele Leute sich zusammengeschlossen zu einem großen Pool an Rechnern. Das ist dann ein Mining-Pool und die teilen sich dann den Gewinn.
So wie es wie Lotto-Gruppen spielen.
Genau, also. Richtig. Okay. Ja, und jetzt ist eben der Reward von 50 Bitcoins auf 25 zucken.
Du kriegst jetzt weniger Bitcoins.
Genau, jeder Miner für dasselbe Mining-Leistung kriegt weniger
Bitcoins. Ja, das war im November.
Das hat man eigentlich gewusst. Ne? Also
das haben alle gewusst.
Das haben wir auch gefeiert.
Genau, ja. Richtig, da waren wir hier. Es war auch damals schon immer, wurde gemutmaßt, dass der Kursanstieg, der ja auch schon im November zu merken war, bis im, da sind wir mal dann, ich weiß nicht, über $12 oder so gewesen, dass das damals schon aufgrund des zu erwartenden Block Reward Halbierung eben war. Allerdings, meine Theorie ist, dass zumindest teilweise der jetzige Kursanstieg auch noch darauf zurückzuführen ist, dass jetzt erst wirklich der geringere Nachschub an Bitcoins erst wirklich sich durchschlägt.
Also, dass es ein bisschen braucht.
Weil die Leute haben es zwar gewusst, aber jetzt erst sind sie drauf gekommen, dass es einfach weniger zu kaufen gibt. Ja.
Ich sehe das bei mir selber, ich bin auch einer der Miner.
Du meinst selber?
Ich meine selber, ja. Ich habe einen Rechner.
Okay.
Und der.
Und das ist aber noch nicht so ein super Spezialrechner, der nur minern kann.
Oder? Das noch nicht.
Der, also ist der mit könnte allen theoretisch Grafikkarten. Noch was anderes.
Genau, den kann man noch
einmal. Könnte das Computerspiel noch drauf.
Auf jeden Fall, der schüttet jetzt merkbar weniger aus.
Ja.
Also früher habe ich jeden dritten Tag was ausbezahlt bekommen und jetzt ist es nur noch jeder sechste Tag und davon auch nur noch die Hälfte.
Und wie machst du das mit den Stromkosten? Zahlst du nicht schon viel mehr Strom für den Rechner, als du da Bitcoins rauskriegst?
Das möchte ich mir derzeit gar nicht durchrechnen.
Also, okay.
Das ist reine
Liebesmühe. Das ist einfach ein Hobby. Ja. Du würdest sonst was anderes computern mit dem Rechner.
Genau. Ich würde es für irgendwas anderes ausgeben.
Wirst surfen. Facebook. Gibt es sonst irgendwelche Stories aus dem Bereich, also dass Leute mit Solarenergie versuchen zu minen oder so? Wisst ihr da was?
Würde ich gerne machen, aber da fehlt einfach das Investitionskapital für so eine große Unternehmung, da die Anfangskosten wirklich sehr hoch sind für Solarpaneele. In dem Ausmaß, den man braucht für die Batterien und das Minen, dass das wirklich 24 Stunden durchlaufen kann.
Ja, also es gibt einige, die wirklich nur mit Solarenergie meinen. Natürlich die
Ökominer.
Die Ökominer, ja. Natürlich die einmaligen Investitionskosten sind relativ hoch. Also, aber wenn man schon eine Solaranlage hat,
warum nicht auch dafür nutzen?
Andere Frage, ich habe da so eine Zeitschrift gesehen, da stand Brain Wallet, also so, dass man sich im Hirn einen Bitcoin-Schlüssel merkt.
Ja, das ist eine Möglichkeit, wie man Bitcoins ganz ganz sicher, unabhängig von einem Computer quasi, speichern kann. Also ja. Das ist passiert eben darauf, dass man sich eine Passphrase ausdenkt, also ein möglichst komplizierter Satz aus ungewöhnlichen Wörtern, den man sich aber trotzdem leicht merken kann.
Und das waren aber 256?
Ja, das wird dann davon abgeleitet. Einen Satz oder diese Passphrase. Und davon,
also aus dem wird das dann errechnet.
Mit einem bestimmten Algorithmus, okay, leitest du dann eben eine Bitcoin-Adresse ab. Und,
also wenn ich wollte, könnte ich es aus meinem Namen machen, aus dem Buchstaben, ja, meines Namens. Das ist halt schwach dann. Ne?
Ja, genau. Und das, okay, könnte jemand anderer dann erraten. Mhm. Und dann könnte er deine Bitcoins abziehen. Ja.
Aber wenn ich jetzt die Bundeshymne rein tue, ne, die ist schön lang, da kommt niemand drauf, weil die kann keiner, die dritte Strophe. Ne, da könnte ich mir dann einen super Top-Secret Passphrase sozusagen.
Ja, vielleicht tauscht du noch ein paar Wörter aus und dann...
Also mit Rechtschreibfehlern.
Mit Rechtschreibfehlern, wenn du dir die kann...
Genau. Oder Alternativtexten.
Alternativtext, genau. Genau. Und wie funktioniert das jetzt? Kann ich jetzt komplett ohne Computer dann dir Bitcoins geben, also nur auf dem Papier mit einem Kugelschreiber, indem ich meine Passphrase vor mich hinmurmel und dann so lange rechne, bis deine Bitcoin-Adresse, ja, rauskommt?
Also theoretisch kannst du das machen, ja, also ja, dass du den Private Key direkt jemandem gibst. Dass du den wirklich dann ableitest von der Passphrase, das ist rechenaufwendig, das schaffst du wahrscheinlich nicht.
Also ich bräuchte wahrscheinlich schon einen Computer dazu.
Ja, du bräuchtest dann einen Computer.
Sehr viel Zeit. Dazu.
Oder, ja.
Oder viel Papier.
Viel Papier. Aber also der Algorithmus ist
programmierbarer Taschenrechner
mit der Hand gehen.
Ja. Richtig, ja.
Aber also es geht mir, ich könnte es ohne Internet machen sozusagen.
Ja, nur ich würde das dann nur annehmen, wirklich als Bitcoin, wenn ich dann eben auch Internetzugang habe und das dann einspeise. Und
vom System kontrollieren das.
Also wenn beide Leute das kein Internet haben, zahlt es sich nicht aus dann?
Nein, das ist, also du kannst es machen, aber es ist nicht sicher.
Du musst dem halt dann wirklich vertrauen, wie beim echten Geld.
Das ist eigentlich dann keinerlei Vorteil mehr.
Richtig, das ist dann nicht
mehr. Das ist eigentlich wie ein Wechsel oder irgendwas, was ich dir halt gesagt habe, da hast du Geld, glaub mir, dass das...
Wie bei Euro, Dollar oder so.
Genau.
Ja, also rein offline ist immer noch problematisch, das ist richtig. Es gibt schon gewisse Techniken, wie man das machen könnte, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, wird aber vielleicht auch einmal kommen, also, dass man dann eben nicht Private Keys austauscht, sondern Versionen von Transaktionen, die schon ein vorher hinterlegtes Geld irgendwie reduzieren. Ja.
Also eine Prä-Transaktion macht.
Also dass man, ja genau, also dass du mir zum Beispiel einmal 100 Bitcoins überweist mit einer Transaktion, die erst in der Zukunft gültig wird, und dass wir dann diese Transaktion mit einem Feature, das noch nicht existiert, das ist das Transaction Replacement, dass man dadurch dann eben diese Transaktion adaptiert um einen gewissen Betrag und dass es dann eben nicht mehr 100 Bitcoins sind, sondern zum Beispiel
70.
Ja. 70, ja.
Also eine Future auf eine Transaktion.
Ja, also zumindest das Feature ist natürlich Zukunftsmusik, okay, aber es wird sicher mal kommen. Ja.
Und Markus,
ja?
Darf ich fragen, was machst du mit den Bitcoins, die du ermeinst oder so? Hast du einen Online-Shop oder eine Sparbüchse oder wozu Bitcoins du?
Also zum Beispiel bei der Bitcoin-Halving-Party, die wir da im MetaLab gehabt haben, habe ich an Bitcoin Austria Teile davon überwiesen in ASCII-Code, also ich habe 0,01001001001001 Beträge von Bitcoins überwiesen, sodass dann insgesamt rauskommt Bitcoin Austria geschrieben.
Also du hast Kunst mit Geld gemacht?
Genau.
Ein teures Hobby, oder? Das wäre wie wenn ich jetzt Münzen zur Mosaik anordne oder so.
Aber sehr lustig, wenn es jemand entdeckt.
Okay.
Also in die Blockchain halt Messages einbinden.
Ja.
Also das ist recht nett, das sind schon einige Sachen da drinnen, ja. Und jetzt eben auch Bitcoin Austria.
Ist das so ein bisschen das Äquivalent, sich so seine Havanna mit einem 100-Euro-Schein anzünden und dann sagen, ja, die Farbe, die Flamme hat ein schönes Muster.
Das kommt drauf an, wie viele Bitcoins noch wert werden, aber das ist auf jeden Fall vergleichbar.
Okay, aber sonst, ich meine, spekulierst du darauf, dass die mal viel wert werden und du bist dann ganz reich, weil du jetzt schon Bitcoins meinst, oder betreibst du irgendein Business oder gibst du zum Beispiel dem Andreas Bitcoins dafür, dass er dir, ich weiß nicht, ein Bier holt aus dem MetaLab oder so, also sozusagen eine Realwirtschaft, also machst du irgendwas Reelles mit den Bitcoins?
Zum Beispiel einen von diesen ASICS Bitcoin Minern habe ich mir mit Bitcoins gekauft.
Ah. Okay, das klingt so nach einer Rekursion.
Richtig. Man kann sich auch das Bitcoin-Magazin, wo jetzt die sechste Ausgabe rausgekommen ist. Also
ja.
Bei Amazon, glaube ich, habe ich gelesen sogar. Aber du kannst ja auch natürlich für Bitcoins bestellen. Und ja, es gibt.
Das kann ich nicht gratis downloaden auch.
Nein, gratis kannst du nicht downloaden. Ja, und ansonsten mit Bitcoins kann man natürlich alles Mögliche machen. Ja,
es gibt Handelsplattformen, auf denen man Bitcoins hinüberweisen kann und dann von anderen Leuten irgendwo auf der Welt wieder Euro, Dollar oder sonst irgendwas zurück.
Oder Dienstleistung halt.
Das machen wir auch mit den ermeinten Bitcoins.
Also du handelst damit dann?
Genau.
Und tauschst das in Währungen oder?
Genau.
Wisst ihr von Wien was? Gibt es jetzt schon mehr Bitcoin, also Shops oder Service, die Bitcoins akzeptieren? Als
leider noch immer nicht wirklich. Ne?
Es gibt auch keine Stelle, an der man sowas sammelt bis jetzt.
Ja, Bitcoin-Wiki, oder? Da kann man sich eintragen, wo Start.
Da kann man sich eintragen, aber da müsste man wissen, dass man sich dort eintragen kann.
Ah, okay.
Ja, das ist das Henne-Ei-Problem.
Es gibt aber schon ein paar Händler, also über Local Bitcoins findet man schon Leute, mit denen man sich treffen kann und einfach dann Bitcoins gegen Euro tauschen kann. Ansonsten aber so einen wirklichen Retail Store haben wir leider immer noch nicht, aber wir arbeiten dran. Also
ihr habt zwar alle Bitcoins, aber tut es euch noch ein bisschen schwer zu sagen, wozu ihr die braucht, außer um sie wieder in Bitcoins oder Geld zu tauschen.
Gegenseitig können wir die auf jeden Fall tauschen.
Also ihr tauscht sie auch gegenseitig?
Auf jeden Fall zum Beispiel der Mitgliedsbeitrag für Bitcoin Austria wird in Bitcoins bezahlt.
Was habe ich davon, wenn ich bei Bitcoin Austria dabei bin? Also außer, dass ich euch live sehen kann?
Ein gutes Gefühl.
Eine wachsende Community mit lauter Leuten, die sich gegenseitig unterstützen bei jeglichem Problem, das sie im Bereich Bitcoin haben und auch weiter darüber hinaus.
Ja, wir haben eine interne Mailingliste, die ist nur zugänglich für Mitglieder. Wir werden jetzt bald Visitenkarten bekommen und du kannst halt sagen, dass du Mitglied bist.
Und ihr habt aber noch nicht so eine Art Geheimbund, wo ihr so seltsame Masken aufhabt und die Welt der Zukunft aufteilt in Provinzen, die dann jemand beherrschen darf. Weil nur ihr dann die Kohle habt und die anderen.
Okay, du nimmst jetzt schon vorweg, worüber wir auf der Internet-Mailing-Liste immer
diskutieren. Okay.
Aber darüber können wir jetzt leider nicht reden.
Gut, Herr Großmeister Drache, das. Okay, ja. Dann magst du vielleicht einladen zum nächsten Bitcoin-Austria-Treffen?
Ja, genau. Das nächste Bitcoin-Austria-Treffen haben wir gerade ausgemacht. Das ist am 5. März. Ich hoffe, ist der Dienstag. Ja.
Könnte der dritte sein.
Jetzt kriegen wir wahrscheinlich so Piep-Piep-Piep-Geräusche. Ist ja wurscht. 5. März. Ja, und man findet es auch auf der MetaLab-Wiki-Kalender.
MetaLab-Kalender und auf der Bitcoin Austria-Seite finden wir es auch, ja.
Und die Bitcoin-Austria-Seite, die finde ich unter welcher URL?
Bitcoin-Austria.at.
Und da finde ich alles, was ich wissen muss und wo ich hingehen muss.
Also das nächste Treffen ist und die Themen noch.
Okay. Und sonst, Magazin ist geplant oder irgendein österreichisches Periodikum?
Nein.
Außerdem Birtacher Bitcoin News.
Aber eine Konferenz ist geplant.
Genau. Ja, richtig, und zwar?
Genau, die wird im 1. bis 3. November wird in Wien stattfinden.
Oh ja. Und das ist dann international oder?
Das ist international. Die war letztes Jahr in London.
In London, ja.
Also da kommt dann die internationale Elite und diskutiert die zukünftige Weltherrschaft. Und
genau, ja. Vorige Woche hatten wir ein kurzes Treffen in Bratislava.
Ja.
Also das waren auch ca. 80, 90 Leute. Und das war einmal ein ad hoc kurzes Bitcoin-Treffen, aber waren auch sehr viele Leute, auch internationale Gäste da. Also das war eine kleine Vorschau. Und die Konferenz in Wien wird vermutlich um einiges größer werden, als auch die letzte Konferenz in London. Ja. Also die haben da einiges geplant dafür.
Und ihr wisst schon, wie viel Bitcoins der Eintritt kostet?
Das wissen wir noch nicht. Ne? Jetzt noch zeigen, ja.
Okay, dann bedanke ich mich bei euch.
Sehr gerne.
Und danke. Ich wünsche euch viel Erfolg und ja, ich habe ja auch ein paar Bitcoins, also nach der Revolution kann ich dann mitreden.